das Versehen der Frauen in Vergangenheit und Gegenwart und die Anschauungen der Ärzte, Naturforscher und Philosophen darüber, Leipzig 1899. V. Welsenburgs ausführliche Zusammenstellung lässt am Schlüsse die Frage unentschieden. Über das Versehen und die sicher übertriebene Sucht, alle Missbildungen hierauf als einzige Ursache zurückzuführen, vergleiche noch Ploss Bartels, Das Weib in der Natur und Völkerkunde, 7. Auflage, 1902, Band I, S. 809-811, Benjamin Bablot, Dissertation sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. E. V. Feucht das NZU Teil 2, Kapitel 10 der 561 Ein Leben, die Frage über das Versehen der Schwangeren, zergliedert in den Verhandlungen der K. K. Gesellschaft der Ärzte zu Wien, 1842, S. 430f, und andere, worüber bei von Welsenburg nachgelesen werden kann. Dieser führt auch zahlreiche Fürsprecher des Versehens an, als solche Bodke, Schönlein, Karos, Bechstein, Prosper Lukas, G. H. Bergmann, A. von Solbrich, Theodor Roth, Karl Hennig, die zwei letzteren in Wirches Archiv, 1883, 1886, Bietschet U. A. Ich möchte nur noch zitieren, was ein so hervorragender, so klarer und nüchterner Naturforscher wie Karl Ernst von Baer zu dieser Frage bemerkt hat. Bei dem ebenfalls zu den Anhängern des Versehens zählenden ausgezeichneten Karl Friedrich Burdach, in dessen Physiologie als Erfahrungswissenschaft, 2. Auflage Band 2, Leipzig 1837, S. 127, an eine schwangere Frau wurde durch eine in der Ferne sichtbare Flamme sehr erschreckt und beunruhigt, weil sie dieselbe in der Gegend ihrer Heimat erblickte. Der Erfolg lehrte, dass sie sich nicht geirrt hatte, da der Ort aber 7 Meilen entfernt war. So dauerte es lange, bis man sich hierüber Gewissheit verschaffte, und diese lange Ungewissheit mag besonders auf die Frau eingewirkt haben, so dass sie lange nachher versicherte, stets die Flamme vor Augen zu haben. 2 oder 3 Monate nach dem Brande wurde sie von einer Tochter entbunden, welche einen roten Fleck auf der Stirn hatte, der nach oben spitz zulief in Form einer auflodernden Flamme. Er wurde erst im 7. Jahre unkenntlich. Ich erzähle diesen Fall, weil ich ihn zu genau kenne, da er meine eigene Schwester betrifft. Und weil die Klage über die Flamme vor den Augen während der Schwangerschaft geführt, und nicht, wie gewöhnlich, nach der Entbindung die Ursache der Abweichung in der Vergangenheit aufgesucht wurde. N.S. 286, Z. 9 folgende, Henrik Ibsen, Die Frau vom Meer, 2. Aufzug, 7. Auftritt, Goethe, Die Wahlverwandtschaften, 2. Teil, 13. Kapitel, V. Welsenburg weist auch auf Immermanns, infolge eines bösen Traumes seiner Mutter mit einem hirschfängerartigen Maler unter dem Herzen geborenen Jäger aus dem Mönchhausen hin, Buch 2, Kap. 7, S. 168, 175, et. Hempel. Es ist von Interesse, zu hören, wie zwei Männer der Wissenschaft über die bekannte Begebenheit aus den Wahlverwandtschaften sich äußern. H. Settegast, Die Tierzucht, 4. Auflage, Band I, Die Züchtungslehre, Breslau 1878, spricht es. 10.1f. Zuerst über die fragliche Beeinflussung des Embryo durch Eindrücke der Mutter während der Gestation, und fährt dann fort. Es wird erzählt, es ist einst ein weißköpfiges Fohlen geboren worden infolge des Umstandes, dass während des Beschälaktes im Gesichtskreise der Zeugenden sich ein Knabe befand, der sich den Kopf mit einem weißen NW Eininger, G. Schlütze BT und Charakter, ihr Auflage FIN 562 Zusätze und Nachweise. Tuche verhüllt hatte. Ein scheckiges Fohlen ward geboren, nachdem die zur Beschälstation geführte rossige Stute den Weg wiederholt in Gesellschaft eines scheckigen Pferdes zurückgelegt hatte. In einem anderen Falle soll das Scheckenkleid des Fohlens durch das plötzliche Erscheinen eines scheckigen Jagdhundes während des Beschälaktes veranlasst worden sein. Wollte man einwenden, dass es zweifelhaft sei, ob das, was der Mensch für eine genug auffällige Erscheinung halte, die Einbildungskraft des zeugenden Tieres zu beschäftigen, auch von dem Tiere so angesehen werde, so könnten aus der Erfahrung zahlreiche Fälle beigebracht werden, in denen nachweisbar während der Begattung die Einbildungskraft eines der Zeugenden mit einem sinnlichen Gegenstande beschäftigt sein musste. So gehört es Z. B. in der Tierzucht zu den nicht ungewöhnlichen Mitteln, ein männliches Tier zur Begattung mit einem von ihm nicht begehrten dadurch zu vermögen, dass man eine seiner Favoritinnen in die Nähe der Verschmähten bringt. Nun wird der Sprung nicht versagt, die durch die Neigung des männlichen Individuums Begünstigte wird schnell zurück, und die Verschmähte zur Kopulation untergeschoben. Noch niemals hat man beobachtet, dass das Kind des so Betrogenen dem Gegenstande seiner Neigung, mit dem seine Fantasie während des Begattungsaktes beschäftigt sein musste, gleiche, und dass ich einen Prozess vollziehe, den Goethe in seinen Wahlverwandtschaften mit dichterischer Meisterschaft geschildert hat. In das von ihm beherrschte Gebiet der Fantasie und Dichtung wird man die Ansicht von dem Einfluss seelischer Eindrücke auf das Zeugungsprodukt zu verweisen haben. En viel bescheidener absprechend sagt Rudolf Wagner, Nachtrag zur Ruth. Leukarts Artikel Zeugung in Wagners Handwörterbuch der Physiologie, Band 4, Braunschweig 1853, S. 1013, infolge heftigen Schreckens kann Abortus entstehen. Anhaltender Gram kann ein Gesamtleiden der Mutter zur Folge haben, welches Zerrüttung ihrer Konstitution, schlechte Ernährung, Krankheiten des Fötus veranlassen kann. Aber ein spezifischer Einfluss durch Eindrücke äußerer Gegenstände auf die Schwangeren darf nicht zugegeben werden, und niemals kann die Entstehung von Missbildungen, von Muttermälern etc. damit in Zusammenhang gebracht werden. Wer im Sinne von Goethes Wahlverwandtschaften, wo diese Ansicht mit der für den Menschen keine eigentümlichen Tiefe durchgeführt ist, einen Einfluss innerer Gedankenbildung im Momente des Beischlafes auf die physische und psychische Bildung der Frucht annehmen will, der wird vom physiologischen Standpunkt weder zu widerlegen sein, noch wird ihm seine Ansicht bestätigt werden können. Bis zu solcher Tiefe ist die Physiologie noch nicht vorgeschritten, und es stets zu bezweifeln, dass sie je dahin gelangen werde. Wenn ich in ZU Teil 2, Kapitel 10, 563 n mein subjektives Urteil aussprechen soll, so muss ich jedoch gestehen, dass ich einen solchen Einfluss der großen Vorstellung im Momente des Zeugungsaktes viel eher zu bezweifeln als anzunehmen geneigt bin. Schließlich sei noch erwähnt, dass auch Kant das Versehen bestritten hat, in der Abhandlung über die Bestimmung des Begriffs einer Menschenrasse, Berliner Monatsschrift, November 1785, Band 8, S. 131, 132, ed. Kirchmann, es ist klar, dass, wenn der Zauberkraft der Einbildung oder der Künstelei der Menschen an tierischen Körpern ein Vermögen zugestanden würde, die Zeugungskraft selbst abzuändern, das uranfängliche Modell der Natur umzuformen oder durch Zusätze zu verunstalten, die gleichwohl nachher beharrlich in den folgenden Zeugungen aufbehalten würden, man gar nicht mehr wissen würde, von welchem Originale die Natur ausgegangen sei, oder wie weit es mit der Abänderung desselben gehen könne, und, da der Menscheneinbildung keine Grenzen erkennt, in welche Fratzengestalt die Gattungen und Arten zuletzt noch verwildern dürften. Dieser Erwägung gemäß nehme ich es mir zum Grundsätze, gar keinen in das Zeugungsgeschäft der Natur pfuschenden Einfluss der Einbildungskraft gelten zu lassen und kein Vermögen der Menschen, durch äußere Künstelei Abänderungen in dem alten Original der Gattungen oder Arten zu bewirken, solche in die Zeugungskraft zu bringen und erblich zu machen. Denn lasse ich auch nur einen Fall dieser Art zu, so ist es, als ob ich auch nur eine einzige Gespenstergeschichte oder Zauberei einräumte. U. S. W. N. S. 287, Z. 7 V. U., dass den Prostituierten alle mütterlichen Gefühle abgehen, darüber vergleiche Lombroso Ferrero, S. 539 F. der deutschen Ausgabe, das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, Hamburg 1894, N.S. 290, Z. 20. Die Argumente, welche als moralische Begründungen der Ehe angeführt werden, sind bare Sophisterie. Sogar vom Standpunkt der kantischen Ethik, und es gibt keine andere Ethik, hat man sie auf folgende Weise aufrechtzuhalten gesucht, wie Theodor G. V. Hippel, über die Ehe, dritte Auflage, Berlin 1792, S. 150, größer als nie ist der Mensch Mittel, allemal ist er Zweck, nie Instrument, sondern Spielmann, nie kann er genossen werden, sondern er ist Genießer. In der Ehe verbinden sich zwei Personen, einander gegenseitig zu genießen. Das Weib will eine Sache für den Mann sein, und auch der Ehemann macht sich dagegen in bester Form rechtens verbindlich, sich dahin zu geben. Da beide sich zu Instrumenten herabsetzen, auf denen wechselweise gespielt wird, sie geht null mit null auf, und dieser einzige Menschengenusskontrakt ist erlaubt, nötig, göttlich weise. Ja, Kant selbst führt eine gleiche arithmetische Operation in seinen metaphysischen Anfangsgründen N36 N564 Zusätze und Nachweise. Ende der Rechtslehrig aus Paragraphenzeichen 25, S. 88 F, ed. Kirchmann, der natürliche Gebrauch, den ein Geschlecht von den Geschlechtsorganen des anderen macht, ist ein Genuss, zu dem sich ein Teil dem anderen hingibt. In diesem Akt macht sich der Mensch selbst zur Sache, welches dem Rechte der Menschheit an seiner eigenen Person widerstreitet. Nur unter der einzigen Bedingung ist dieses möglich, dass, indem die eine Person von der anderen gleich als Sache erworben wird, diese gegenseitig wiederum jene erwerbe, denn so gewinnt sie wiederum sich selbst und stellt ihre Persönlichkeit wieder her. Es ist aber der Erwerb eines Gliedmaßes am Menschen zugleich Erwerbung der ganzen Person, weil diese eine absolute Einheit ist. Folglich ist die Hingebung und Annehmung eines Geschlechtes zum Genuss des anderen nicht allein unter der Bedingung der Ehe zulässig, sondern auch allein unter derselben möglich. Diese Rechtfertigung berührt sie eigentümlich. Es hebt sich moralisch nicht auf, wenn zwei Menschen einander gleich viel stehlen. Zu erklären ist diese Äußerung wohl nur aus der geringen Rolle, welche die Frauen in Kantens psychischem Leben spielten, und der geringen Heftigkeit der erotischen Neigungen, die er zu bekämpfen hatte. N.S. 291, Z. 13 v. U. Vergleich Joseph Hirte, Typografische Anatomie, 5. Auflage, Wien 1865, S. 559 f. Der Zusammendrückung der Ausführungsgänge der einzelnen Drüsenlappen wird durch das Hartwerden der Warze vorgebeugt, welche sich umso mehr steift, je größer der mechanische Reiz ist, welchen die kindlichen Kiefer auf die Warze ausüben. Die zahlreichen Tastwärzchen an der Oberfläche der Papille werden die Erfüllung der Mutterpflicht mit einem wohltuenden Kitzel lohnen, der jedoch zu wenig wollüstig ist, um jede Mutter für die Leistung der heiligsten Pflicht zu gewinnen, wohl aber jede Mutter nach dem im Texte entwickelten Begriffe einer eigentlichen Mutterschaft im Gegensatze zur Dirnenhaftigkeit, über die Erection der Warze selbst vergleiche L. Londwa, Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 9. Auflage, Wien und Leipzig 1896, S. 441, bei der Entleerung der Milch wirkt nicht allein rein mechanisch das Saugen, sondern es kommt eine aktive Tätigkeit der Brustdrüse hinzu. Diese besteht zunächst in der Erection der Warze, wobei die glatten Muskeln derselben zur Entleerung der Milch auf die Sinus der Gänge drücken, sodass dieselbe sogar im Strahle hervorspritzen kann, über die Uteruskontraktionen Max Runge, Lehrbuch der Geburtshilfe, 4. Auflage, Berlin 1898, S. 180, der Reiz der Warzen durch das Saugen löst Uteruskontraktionen aus. N.S. 292, Z. 12. Man vergleiche hiermit die folgenden Betrachtungen J. J. Bachofens, die vielleicht tief genannt zu werden verdienen, das Mutterrecht, Stuttgart 1861, S. 165 f, der Mann in ZU Teil 2, Kapitel 10 der 565 erscheint als das bewegende Prinzip. Mit der Einwirkung der männlichen Kraft auf den weiblichen Stoff beginnt die Bewegung des Lebens, der Kreislauf des Opatö. Xöfjö war zuvor alles in Ruhe, so hebt jetzt mit der ersten männlichen Tat jener ewige Fluss der Dinge an, der durch die erste Xiftjok hervorgerufen wird, und, nach Heraklits bekanntem Bilde, in keinem Augenblicke völlig derselbe ist. Durch Beleostat wird aus Tätis und sterblichem Mutterschusse das Geschlecht der Sterblichen geboren. Der Mann bringt den Tod in die Welt. Während die Mutter für sich der Unsterblichkeit genießt, geht nun, durch den Phallus erweckt, aus ihrem Leibe ein Geschlecht hervor, das gleich einem Strome immer dem Tode entgegeneilt, gleich Meleagers Feuerbrand stets sich selbst verzehrt. Auch ist 34 f. ist von Bachofen manche schöne über die im demetrisch-tellurischen Prinzipe gelegene Art der Unsterblichkeit gesagt. N.S. 293, Z. 15 f. Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellgröße als AG, Band 2, Buch 4, Kapitel 41. N.S. 294, Z. 9 v. U. Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung, Band 2, Buch 4, Kapitel 44, der Endzweck aller Liebeshändel, sie mögen auf dem Sockus oder dem Coton gespielt werden, ist wichtiger als alle anderen Zwecke im Menschenleben, und daher des tiefen Ernstes, womit jeder ihn verfolgt, völlig wert. Das nämlich, was dadurch entschieden wird, ist nichts Geringeres als die Zusammensetzung der nächsten Generation U. S. W. N. S. 296. Z. 5. Z. B. Sagt der freilich auch sonst überaus flache und unoriginelle Eduard von Hartmann, der jetzt von manchen, wie es scheint, bloß weil er kein Universitätsprofessor ist, schon für einen großen Denker gehalten wird, in seiner Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, Prolegomena zu jeder künftigen Ethik Berlin 1879, S. 268 f, man denke an ein vom naivsten, aber rücksichtslosesten und schamlosesten Egoismus beseeltes Weib, das von dem Tage an, wo es Mutter wird, mit der ganzen Naivität des weiblichen Gefühls ihr selbst auf die Personen ihrer Kinder mit ausdehnt, kein Opfer für das Wohl dieser scheut, aber auch diese erweiterte Mutter-Selbstsucht ebenso rücksichtslos und schamlos nach außen übt wie vorher ihren Egoismus, ja noch ungenierter, weil sie an ihren Mutterpflichten eine ethische Rechtfertigung ihres Verhaltens zu besitzen glaubt. Ist auch eine solche einseitige Liebe, die rücksichtslos zu allem außerhalb dieses Liebesverhältnisses Liegenden sich verhält, eine sittlich unvollkommene, so ist sie doch im Prinzip ein unermesslicher Fortschritt über den starren Eigennutz und die kahle Eigenliebe hinaus, und zeigt den grundsätzlichen Bruch mit der Beschränkung des Willens auf das alleinige Wohl der Individualität. Man kann sagen, dass in einer solchen Mutter, bei aller Einseitigkeit ihrer Moralität, doch unendlich viel mehr ethische Tiefe verwirklicht ist als bei dem Virtuosen der N566 Zusätze und Nachweise. Klugheitsmoral, dem willenlosen Sklaven kirchlicher Moralformeln und dem Künstler der ästhetischen Moral zusammengenommen, da jene die Wurzel alles Bösen wenigstens in einem Punkte radikal und von Grund aus zerstört hat, während von diesen die beiden ersten sich durch außerhalb der Sache liegende Rücksichten, der letztere doch nur durch oberflächliche und äußerliche Seiten der Sache bestimmen lässt. Darum wird solche Liebe sittliche Achtung und in ihren höheren Graden selbst Ehrfurcht und Bewunderung erwecken, selbst da, wo ihre Einseitigkeit zu unsittlichem Verhalten nach anderen Richtungen führt. Alle diese Irrtümer entstehen aus dem trotz Kant überall verbreiteten, aber ganz unhaltbaren Glauben an eine triebhafte, naive, unbewusste und auf diese Art vollkommene Sittlichkeit. Man wird es ewig zu wiederholen haben, dass Moralität und Bewusstheit, Unbewusstheit und Immoralität einerlei sind. So spricht von unbewusster Sittlichkeit Hartmann, A.O.S. 311, es muss hiergegen anerkannt werden, dass er an anderen Stellen einsichtiger über die Frauen urteilt, Z.B.S. 526, der Mangel an Rechtlichkeit und Gerechtigkeit macht das weibliche Geschlecht als Ganzes zu einem moralischen Parasiten des männlichen, N.S. 297, Z.13. Johann Fischart. Das philosophische E-Zuchtbüchlein, Genre et Piens bekannte Ballade La Glou nach dem Bretonischen, in größer als La Chanson des Gix. Auch H. Heine hätte mehrerer Gedichte wegen hier angeführt werden dürfen. N.S. 297, Z. 22. J. J. Bachofen, das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynäkokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart 1861, S. 10. sagt, auf den tiefsten, düstersten Stufen des menschlichen Daseins bildet die Liebe, welche die Mutter mit den Geburten ihres Leibes verbindet, den Lichtpunkt des Lebens, die einzige Erhellung der moralischen Finsternis, die einzige Wonne inmitten des tiefen Elends. Dasjenige Verhältnis, an welchem die Menschheit zuerst zur Gesittung emporwächst, das der Entwicklung jeder Tugend, der Ausbildung jeder edleren Seite des Daseins zum Ausgangspunkt dient, ist der Zauber des Muttertums, der inmitten eines gewalterfüllten Lebens als das göttliche Prinzip der Liebe, der Einigung, des Friedens wirksam wird. Bachofen ist ein viel tieferer und weiter blickender Mann, von einer universelleren, echteren philosophischen Bildung als irgendein Soziolog seit Hegel, und doch übersieht er hier etwas so Naheliegendes wie den völligen Mangel an Unterschieden zwischen der Mutterliebe bei den Tieren, Henne, Katze, und beim Menschen. Denn Robert Hahn Erlinge, sonst mehr Ritter als wahrer Künstler, macht über die Mutterliebe eine gute Bemerkung, die, ohne dass er dies zu wollen scheint, klar zeigt, wie von Sittlichkeit hier gar nicht in Z.O. Teil 2, Kapitel 10. 567 gesprochen werden kann. Auch es war in Rom, 2. Gesang, Werke, Volksausgabe, Band I, S. 59, in die Mutterliebe, sie, das ist der Pflichtteil ein V.O.N. Liebesglück, den jeder Kreatur hinauswirft die kargende Natur, der Rest ist Schein und Trug. Wahrhaftig, mich ergötzt es, dass es ein Wesen gibt, für das es ewig Naturnotwendigkeit ist, mich zu lieben. N.S. 297, Z. 1 V. U. über die berühmte Caroline Vergleiche Minakauer, die Frau im 19. Jahrhundert, Berlin 1898, aus, am Ende des Jahrhunderts, Rückschau auf 100 Jahre geistiger Entwicklung, herausgegeben von Dr. Paul Bernstein, S. 32, 37. N.S. 300, Z. 5. An Annäherungen an jenes größere Heterentum, Aspasia, Kleopatra, hat es in der Renaissance nicht gefehlt. Vergleich Burckhardt, die Kultur der Renaissance in Italien, 4. Auflage, besonders von L. Geiger, Band I, S. 127. N.S. 303, Z. 4. Die Erzählung über Napoleon nach Emerson, Repräsentanten des Menschengeschlechtes, übersetzt von Oskar Dehnert, Leipzig, Universalbibliothek, S. 199. N.S. 307, Z. 14. Diese Auffassung der Mutterschaft kommt am nächsten die des Aeschylus, Ümmaniden, Vers 658 f, no ox pfund ort, itjb. Prozent s xxif pipe symbol iswot, t pfund xvo di toxy, dpocpö, dkak surfiato, vis oa asibu. Ux c8 apostroph 6 ö bcpa x dof, schkü pfund vp pfund svtj servus vpvo, oloi, iszxdtj is und so kleiner als n is. 308, z. 8. Die Illusion der Vaterschaft hat der mächtigen Tragödie August Strindbergs Größe als der Vater den Namen gegeben. Man vergleiche in dieser außerordentlichen Dichtung, übersetzt von E. Brausewitter, Universalbibliothek, als speziell auf diesen Punkt sich beziehend ist. 34. N.S. 308, z. 12 folgende, Bachofen, das Mutterrecht, S. 9. Größer als der Name Matrimonium selbst ruht auf der Grundidee des Mutterrechts. Man sagte Matrimonium, nicht Patrimonium, wie man zunächst auch nur von einer Mater Familias sprach. Pater Familias ist ohne Zweifel ein späteres Wort. Plautus hat Mater Familias öfters, Pater Familias nicht ein einziges Mal. Nach dem Mutterrecht gibt es wohl einen Pater, aber keinen Pater Familias. Familia ist ein rein physischer Begriff, und darum zunächst nur der Mutter geltend. Die Übertragung auf den Vater ist ein Impropredictum, das daher zwar im Recht angenommen, aber in den gewöhnlichen, nicht juristischen Sprachgebrauch später erst übertragen wurde. Der Vater ist stets eine juristische Fiktion, die Mutter dagegen eine physische Tatsache. Paulus ad edictum im Pro 5 d. De inius vocando, 2, 4, mater sempe certa est, etiam si vulgo conceperit, pater vero istantum, quem nuptia demonstrant. Tantum deutet in 568 Zusätze und Nachweise. Nan, dass hier eine juristische Fiktion an die Stelle der stets fehlenden natürlichen Sicherheit treten muss. Das Mutterrecht ist natura verum, der Vater bloß jure civili, wie Paulus sich ausdrückt. N.S. 308, z. 14. Herbert Spencer, die Unzulänglichkeit der natürlichen Zuchtwahl, Biologisches Zentralblatt, 14, 1894, s. 262 f. bemerkt, ich bin einem ausgezeichneten Korrespondenten zu großem Dank verpflichtet, der meine Aufmerksamkeit auf beglaubigte Tatsachen gelenkt hat, die über die Nachkommen von Weißen und Negern in den Vereinigten Staaten berichtet werden. Indem er sich auf einen Bericht, der ihm mehrere Jahre zuvor gemacht worden war, bezieht, sagt er, es ging darauf hinaus, dass die Kinder weißer Frauen von weißen Vätern mehrere Male Spuren von Negerblut zeigten, wenn die Frau früher ein Kind von einem Neger gehabt hatte. Zu der Zeit, als ich diesen Bericht erhielt, besuchte mich ein Amerikaner, und darüber befragt, antwortete er, dass in den Vereinigten Staaten diese Meinung allgemein anerkannt werde. Um jedoch nicht nach Hörensagen zu urteilen, schrieb ich sogleich nach Amerika, um Frage zu halten. Professor Marsh, der ausgezeichnete Paläontologe aus Yale, New Haven, der auch Beweise sammelt, sendet mir einen vorläufigen Bericht, in welchem er sagt, ich selbst kenne keinen solchen Fall, aber ich habe viele Aussagen gehört, die mir ihre Existenz wahrscheinlich machen. Ein Beispiel in Connecticut wurde mir von einem Bekannten so zuverlässig beteuert, dass ich allen Grund habe, es für authentisch zu halten. Dass Fälle dieser Art nicht häufig im Norden gesehen werden, ist natürlich zu erwarten. Das erste der oben erwähnten Beispiele bezieht sich auf Vorgänge, die im Süden während der Sklavenzeit beobachtet wurden. Und selbst damals waren die bezüglichen Bedingungen natürlicherweise sehr selten. Dr. W. J. Humans in New York hat in meinem Interesse mehrere Medizinprofessoren befragt, die, obgleich sie nicht selbst solche Beispiele gesehen haben, sagen, dass das behauptete, oben beschriebene Resultat allgemein als eine Tatsache anerkannt wird. Aber er sendet mir etwas, das nach meiner Meinung als ein Autoritäts Zeugnis gelten kann. Es ist ein Zitat aus dem klassischen Werk von Professor Austin Flint, das hier folgt. N. Eine eigentümliche und, wie es scheint, unerklärliche Tatsache ist es, dass frühere Schwangerschaften einen Einfluss auf die Nachkommenschaft haben. Das ist den Tierzüchtern wohl bekannt. Wenn Vollblutstuten oder Hündinnen einmal mit Männchen von weniger reinem Blut belegt worden waren, so werden bei späteren Befruchtungen die Jungen geneigt sein, die Art des ersten Männchens anzunehmen, selbst wenn sie von Männchen mit unzweifelhaftem Stammbaum erzeugt wurden. Wie man diesen Einfluss der ersten Empfängnis erklären kann, ist unmöglich zu sagen, aber die Tat NZU Teil 2, Kapitel 10 5 SZ 9 N Sache ist unbestritten. Der gleiche Einfluss ist bei Menschen beobachtet worden. Eine Frau kann vom zweiten Mann Kinder haben, die dem ersten ähnlich sind, und diese Beobachtung ist besonders in Bezug auf Haar und Augen gemacht worden. Eine weiße Frau, die zuerst Kinder von einem Neger hat, kann später Kinder von einem weißen Vater gebären, und doch werden diese Kinder unfragliche Eigentümlichkeiten der Negerrasse an sich tragen. A Textbook of Human Physiology. By Austin Flint, M.D. LL.D. Fourth Edition, New York, D. Appleton & Co., 1888, p. 797. in der R. Humans besuchte Professor Flint, der ihm erzählte, dass er den Gegenstand näher untersucht habe, als er sein größeres Werk schrieb. Das obige Zitat ist aus einem Auszug, und er fügte hinzu, dass er nie gehört habe, dass der Bericht in Frage gestellt sei. Vergleich über dieselbe Frage Spencer, Biolog. Zentralblatt, 13, 1893, NS. 743, 748. NS. 308, Z. 16. Vergleich Charles Darwin, über die direkte oder unmittelbare Einwirkung des männlichen Elementes auf die Mutterform, das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation, 11. Kapitel, Band I, 2. Auflage, Stuttgart 1873, S. 445 F. Eine andere merkwürdige Klasse von Tatsachen muss hier noch betrachtet werden, weil man angenommen hat, dass sie einige Fälle von Knospenvariation erklären. Ich meine die direkte Einwirkung des männlichen Elementes, nicht in der gewöhnlichen Weise auf die Ovula, sondern auf gewisse Teile der weiblichen Pflanzen, oder wie es der Fall bei Tieren ist, auf die späteren Nachkommen des Weibchens von einem zweiten Männchen. Ich will vorausschicken, dass bei Pflanzen das Ovarium und die Eihülle offenbar Teile des Weibchens sind, und es hätte sich nicht voraussehen lassen, dass diese von dem Pollen einer fremden Varietät oder Spezies affiziert werden würden, obgleich die Entwicklung des Embryo innerhalb des Embryosackes, innerhalb des Ovulums, innerhalb des Ovariums natürlich vom männlichen Element abhängt. Und schon im Jahre 1729 wurde beobachtet, Philosophical Transactions, Volumen 43, 1744-45, p. 525, dass sich weiße und blaue Varietäten der Erbsen, wenn sie nahe aneinander gepflanzt werden, gegenseitig kreuzten, ohne Zweifel durch die Tätigkeit der Bienen, und im Herbste wurden blaue und weiße Erbsen innerhalb derselben Schoten gefunden. Wickmann machte eine genau ähnliche Beobachtung im jetzigen Jahrhundert. Dasselbe Resultat erfolgte mehrere Male, wenn eine Varietät Erbsen von der einen Färbung künstlich mit einer verschieden gefärbten Varietät gebaut wurde. Mr. Schweine in Transact Horticult Sog, Volumen V, p. 234, und Gärtner, Bastard Erzeugung, 1849, s. 81 und 499. Diese Angaben veranlassten Gärtner, der äußerst skeptisch über diesen Gegenstand war, eine lange Reihe von Experimenten sorgfältig anzustellen. Er wählte die N570 Zusätze und Nachweise in konstantesten Varietäten sorgfältig heraus, und das Resultat zeigte ganz überzeugend, dass die Farbe der Haut der Erbse modifiziert wird, wenn Pollen einer verschieden gefärbten Varietät gebraucht wird. Diese Folgerung ist seitdem durch Experimente, welche J. M. Birtley angestellt hat, bestätigt worden. Gardner's Chronicle, 1854, p. 404. NS. 447, wenden wir uns nun zur Gattung Matthiola. Der Pollen der einen Sorte von Lefkoi affiziert zuweilen die Farbe der Samen einer anderen Sorte, die als Mutterpflanze benutzt wird. Ich führe den folgenden Fall umso lieber an, als Gärtner ähnliche Angaben, die in Bezug auf den Lefkoi von anderen Beobachtern früher gemacht worden waren, bezweifelte. Ein sehr bekannter Gartenzüchter, Major Trevor Clark, siehe auch einen Aufsatz, welchen diese Beobachter vor dem Internationalen Hortikultur- und Botanischen Kongress in London 1866 gelesen hat, teilt mir mit, dass die Samen des großen rotblütigen, zweijährigen Lefkoi M. Anua, Cocadot der Franzosen, hellbraun sind, und die des purpurnen verzweigten Lefkoi Queen M. Incarna, violett-schwarz sind. Nun fand er, dass, wenn Blüten des roten Lefkoi mit Pollen des purpurnen befruchtet wurden, sie ungefähr 50% schwarzen Samen ergaben. Er schickte mir 4 Schoten von einer rotblühenden Pflanze, von denen 2 mit ihren eigenen Pollen befruchtet worden waren, und diese enthielten blassbraune Samen, und 2, welche mit Pollen von der purpurnen Sorte gekreuzt worden waren, und diese enthielten Samen, die alle tief mit schwarz gefärbt waren. Diese letzteren Samen ergaben purpurblühende Pflanzen wie ihr Vater, während die blassbraunen Samen normale rotblühende Pflanzen ergaben. Major Clark hat beim Aussehen ähnlicher Samen in einem größeren Maßstabe dasselbe Resultat erhalten. Die Beweise für die direkte Einwirkung des Pollens einer Spezies auf die Färbung der Samen einer anderen Spezies scheinen mir in diesem Falle ganz entscheidend zu sein. Punkt 10. Darwin legt hier besonderen Nachdruck auf die radikale Veränderung in der Mutterpflanze durch den männlichen Pollen. So im englischen Texte, 2. ed., London 1875, Volumen 2, p. 430f, Professor Hildebrand, Botanische Zeitung, Mai 1868, s. 326. Hess fertilized. Ekind, of maize, bearing yellow grains with the precaution that the mother plant was true. Ekind bearing yellow grains was fertilized with pollen of ekind having brown grains, and 2 years produced yellow grains, but one side of the spindle was tinted with a reddish brown. So that here we have the important fact of the influence of the foreign pollen extending to the axis. S. 449, der deutschen Ausgabe, Mr. Sabine, Transact. Hortikult. Sog, Volumen V, p. 69, gibt an, dass er gesehen hat, wie die Form der nahezu kugeligen Samen 1 ZO Teil 2, Kapitel 10 der 571 Kapseln von Amaryllis fitterte durch die Anwendung des Pollens einer anderen Spezies, deren Kapseln höckerige Kanten haben, verändert wurde. N.S. 45 Gramm, ich habe nun nach der Autorität mehrerer ausgezeichneter Beobachter der Pflanzen, welche zu sehr verschiedenen Ordnungen gehören, gezeigt, dass der Pollen einer Spezies oder Varietät, wenn er auf eine distinkte Form gebracht wird, gelegentlich die Modifikation der Samenhüllen und des Fruchtknotens oder der Frucht verursacht, was sich in einem Falle bis auf dem Kelch und den oberen Teil des Fruchtstiels der Mutterpflanze erstreckt. Es geschieht zuweilen, dass das ganze Ovarium oder alle Samen auf diese Weise modifiziert werden, zuweilen wird nur eine gewisse Anzahl Samen, wie in dem Falle bei der Erbse, oder nur ein Teil des Ovariums, wie bei der gestreiften Orange, den gefleckten Trauben und dem gefleckten Mais, so affiziert. Man darf nicht annehmen, dass irgendeine direkte oder unmittelbare Wirkung der Anwendung fremden Pollens unabänderlich folgt, dies ist durchaus nicht der Fall, auch weiß man nicht, von welchen Bedingungen das Resultat abhängt. N.S. 451, die Beweise für die Wirkung fremden Pollens auf die Mutterpflanze sind mit beträchtlichem Detail gegeben worden, weil diese Wirkung von der höchsten theoretischen Bedeutung ist und weil sie an und für sich ein merkwürdiger und scheinbar anormaler Umstand ist. Dass sie vom physiologischen Standpunkt aus merkwürdig ist, ist klar, denn das männliche Element affiziert nicht bloß, im Einklang mit seiner eigentlichen Funktion den Keim, sondern auch die umgebenden Gewebe der Mutter, Pflanze. Hier fährt die englische Ausgabe I2, p. 430, fort, größer als wie to see. That an ovule is not indispensable for the reception of the influence of the male dement. N.S. 308, z. 20. Ich setze den berühmten Bericht im Original her, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1821, Part 1, b. 20f, na communication of a singular fact in natural history. By the Right Honorable the Earl of Morton, F. R. S., in a letter addressed to the President. En read November 23, 1820. My dear sir, yesterday had an opportunity of observing a singular fact in natural history, which you may perhaps deem not unworthy of being communicated to the Royal Society. And some years ago I was desirous of trying the experiment of domesticating the quagga, and endeavored to procure some individuals of that species. He obtained a male. But being disappointed of a female, I tried to breed from the male quagga and 572 Zusätze und Nachweise. Not and a young has not more of 7 is Arabian blood and which had never been bred from, the result was the production of a female hybrid, now 5 years old, and bearing, both in hair form and in her color, very decided indications of her mixed origin. He subsequently parted with the 7 is Arabian mare to Sir Guy Ousley, who has bred from her by a very fine black Arabian horse. I yesterday morning examined the produce, namely, a 2 years old filly, and a year old colt. They have the character of the Arabian breed as decidedly as can be expected, where 15/16 of the blood are Arabian, and they are fine specimens of that breed, but both in their color, and in the hair of their manes, they have a striking resemblance to the quagga. Their color is bay, marked more or less like the quagga in a darker tint. Both are distinguished by the dark line along the ridge of the back, the dark stripes across the forehand, and the dark bars across the back part of the legs. The stripes across the forehand of the colt are confined to the withers, and to the part of the neck next to them, those on the filly cover nearly the whole of the neck and the back, as far as the pharynx. The color of her coat and neck adjoining to the mane is pale and approaching to dun, rendering the stripes there more conspicuous than those on the colt. Gesame peltint appears in elasticry on the rump, and in this circumstance of the dontint also she resembles the quagga in p. 22. These circumstances may appear singular, but I think you will agree with me that they are trifles compared with the extraordinary fact of so many striking features, which do not belong to the dam, being in two successive instances communicated through her to the progeny, not only of another seer, who also has them not, but of a seer belonging probably to another species. Forsooth we have very strong reason for supposing the quagga to be Niam, my dear sir, now faithful humble servant and Morton. N.S. 308, Z. 24. Besonders ausführlich H. Settegast, die Tierzucht, 4. Auflage, Band I, die Züchtungslehre, Breslau 1878, S. 223 bis 234, Infektion, Superfiltration. Er verweist alles in das Gebiet des Aberglaubens und der Fantastik. Größer als so kommen wir denn zu dem Schluss, dass die vermeintliche Infektion der Mutter auf einer Täuschung beruht, und dass es unzulässig ist, durch sie die Fälle erklären zu wollen, in welchen das Kind in Farbe und Abzeichen, in Form und Eigenschaften der Übereinstimmung mit den Eltern ein Z.O. Teil 2, Kapitel 10. 573 Nähermann gilt. Aus unseren bisherigen Untersuchungen über Abweichungen von elterlicher Verwandtschaft ist zu ersehen, dass die vereinzelten Fälle, welche die Infektionstheorie zu ihren Gunsten auslegt, und die zugleich als verbürgt angesehen werden dürfen, auf Rechnung der Neubildung der Natur zu schreiben sind. Durch unsere Ausführungen glauben wir die Infektionstheorie widerlegt zu haben, dass es uns gelungen sein sollte, sie für immer zu bannen, dürfen wir kaum hoffen. Die Infektionstheorie ist die Seeschlange der Vererbungslehre. N.S. 308, Z. 26. F. C. Mahnke, die Infektionstheorie, Stettin 1864. Vergleich zu der Frage auch Rudolf Wagner, Nachtrag zu R. Leukarts Artikel Zeugung, in Wagners Handwörterbuch der Physiologie, Band 4, 1853, S. Joif. Oskar Hertwig, die Zelle und die Gewebe, Band 2, Jena 1898, S. 137 F. N.S. 308, Z. 27. August Weismann, das Keimplasma, eine Theorie der Vererbung, Jena 1892, S. 503 F. Die Allmacht der Naturzüchtung, Jena 1893, S. 81, 84, 87, 91. Weismann verhält sich, wie er, seine Überzeugung von der völligen Unbeeinflussbarkeit des Keimplasmas gemäß, es wohl muss, ablehnend, und beruft sich Ipai vor allem auf die eingehenden Erörterungen Settegasts. Ähnlich Hugo de Vries, Intrazellulare Pengenesis, Jena 1889, S. 206, 207 dagegen ist Darwin von der direkten Wirkung des männlichen Elementes auf das Weibchen nicht bloß auf eine einzige Keimzelle desselben, überzeugt, das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation, Kap. 27, Band II, S. 414, Stuttgart 1873. Wie es wohl an jeder sein muss, der sich die ungeheure Veränderung, welche in den Frauen sofort mit Beginn der Ehe eintritt, und ihre außerordentliche Anentrichung an den Mann während derselben vor Augen hält. Vergleich im Texte S. 376, 396. Darwin sagt A. A. O. S. 414, wir sehen hier, dass das männliche Element nicht den Teil affiziert und hybridisiert, welchen zu affizieren es eigentlich bestimmt ist, nämlich das Eichen, sondern die besonders entwickelten Gewebe eines distinkten Individuums. Ausführlicher spricht Darwin über die Delegenie im 9. Kapitel dieses selben Werkes, wo er aus der Literatur eine große Zahl von Fällen anführt, welche für ihr Vorkommen beweisend sind, Band P. S. 453 bis 455. In Bezug auf die Varietäten unserer domestizierten Tiere sind viele ähnliche und sicher beglaubigte Tatsachen veröffentlicht worden, andere sind mir noch mitgeteilt worden, alle beweisen den Einfluss des ersten Männchens auf die später von derselben Mutter mit anderen Männchen erzeugten Nachkommen. Es wird hinreichen, noch einen einzigen Fall mitzuteilen, der in einem auf den des Lord Morton folgenden Aufsatz in den Philosophical Transactions enthalten ist, N 574 Zusätze und Nachweise. NMR. Als brachte eine Sau von Lord Westerns schwarzer und weißer Essexresse zu einem wilden Eber von einer tiefkastanienbraunen Färbung, die produzierten Schweine trugen in ihrer äußeren Erscheinung Merkmale sowohl des Ebers als der Sau, bei einigen herrschte aber die braune Färbung des Ebers bedeutend vor. Nachdem der Eber schon längere Zeit tot war, ward die Sau zu einem Eber ihrer eigenen schwarzen und weißen Rasse getan, einer Rasse, von welcher man sehr wohl weiß, dass sie sehr rein züchtet und niemals irgendeine braune Färbung zeigt, und doch produzierte die Sau nach dieser Verbindung einige junge Schweine, welche deutlich dieselbe kastanienbraune Färbung besaßen, wie die aus dem ersten Wurfe. Ähnliche Fälle sind so oft vorgekommen, dass sorgfältige Züchter es vermeiden, ein geringeres Männchen zu einem ausgezeichneten Weibchen zu lassen wegen der Beeinträchtigung der späteren Nachkommen, welche sich je nach erwarten lässt. Einige Physiologen haben diese merkwürdigen Folgen einer ersten Befruchtung aus der innigen Verbindung und der freien Kommunikation zwischen den Blutgefäßen des modifizierten Embryo und der Mutter zu erklären versucht. Es ist indes eine äußerst unwahrscheinliche Hypothese, dass das bloße Blut des einen Individuums die Reproduktionsorgane eines anderen Individuums in einer solchen Weise affizieren könne, dass die späteren Nachkommen dadurch modifiziert würden. Die Analogie mit der direkten Einwirkung fremden Pollens auf den Fruchtknoten und die Samenhüllen der Mutterpflanze bietet der Annahme eine kräftige Unterstützung, dass das männliche Element, so wunderbar diese Wirkung auch ist, direkt auf die Reproduktionsorgane des Weibchens wirkt, und nicht erst durch die Intervention des gekreuzten Embryo. In Wilhelm Olbers Focke, Die Pflanzenmischlinge, ein Beitrag zur Biologie der Gewächse, Berlin 1881, S. 510, 518. Ich schlage vor, solche Abweichungen von der normalen Gestalt oder Färbung, welche in irgendwelchen Teilen einer Pflanze durch die Einwirkung vom fremden Blütenstäuber hervorgebracht werden, als Xenien zu bezeichnen, gleichsam als Gastgeschenke der pollenspendenden Pflanze an die Pollenempfangende. S. 511 der NS. 309, Z. 8. Zum Versehen vergleiche die Anmerkungen zu S. 285 F. NS. 309, Z. 16. Wie für das Versehen auf Goethe und auf Ibsen, so hätte ich, wenn ich nicht erst nach Abschluss dieses Kapitels hierauf wäre aufmerksam gemacht worden, auch für die Realität der Telegonie auf das Werk eines großen Künstlers mich berufen können. Ich meine Madeleine F. Sexorat, den wenig gelesenen, aber wohl sehr großartigen Roman des jugendlichen Sulla. Was Sulla über die Frauen gedacht hat, muss, nach diesem, wie nach anderen NZU Teil H, Kapitel 10 und U. 575 in Werken, meinen Anschauungen sehr nahe gestanden sein. Vergleich Madeleine F. Sexorat, Nouvelle Edition, Paris, Bibliothèque Chartier 1898, S. 173 F., besonders S. 181 folgende und 251 F., Stellen, die ich ihrer großen Länge wegen nicht hier ersetzen kann. N.S. 311, Z. 2. Über die Zuhältervergleiche Lombrose Ferrero, das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, Hamburg 1894, S. 560 folgende der deutschen Ausgabe, über ihre Identität mit den eigentlichen Verbrechern, Ibid. S. 563, 564. NZU Teil 2, Kapitel 11 der NS. 315, Z. 11 F., Schopenhauer, Paraga und Paralipomena, Band 2, Kapitel 27. Die Erzählung in Betreff des Lord Byron ist nach R. von Hornstein wiedergegeben von Eduard Griesebach im Anhange zu Schopenhauers sämtlichen Werken, Band 6, S. 191 F. N.S. 317, Z. 6. Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, Königsberg 1764, 3. Abschnitt, Band 8, S. 36 der Kirchmannschen Ausgabe, diese ganze Bezauberung ist im Grunde über den Geschlechtstrieb verbreitet. Die Natur verfolgt ihre große Absicht, und alle Feinigkeiten, die sich hinzugesellen, sie mögen nun so weit davon abzustehen scheinen, wie sie wollen, sind nur Verbrämungen und entlehnen ihren Reiz doch am Ende aus derselben Quelle. Schopenhauer in seiner wiederholt zitierten Metaphysik der Geschlechtsliebe, die Welt als Wille und Vorstellung, Band 2, Kap. 44. NS. 318. Z. 8 V. U. S. Schopenhauer, Paraga und Paralipomena, Band 2, Paragraphenzeichen 369. NS. 320. Z. 5. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Transzendentale Dialektik, I. Drittes System der transzendentalen Ideen, S. 287 folgende, Kerbach. NS. 320. Z. 20. 13 V. U. Das Lied ist das des Wolfram aus Wagners Tannhäuser, zweiter Aufzug, vierter Szene. NS. 326, Z. 16. Biathon, Phaedrus, P. 251a. B. Ora von Sosi 8 ist kleiner als 7 TP 6 A it of the Azteco XDXXO. So Pipe Symbol A E Pipe Symbol N. I. Livov 3 J U V A Akpfiato I 8 Pfund A V. EZB W Dov I F S C P P E Pfund IS. Sita it Por Bound V W. T T E L V A Pfund C. Xal und L. I J J S S S I S T Y J T T J V 6 ist A kleiner als P 68 B A. Leiter 86 Pfund A V. Und 601 AVW. Ax Fiatix Xal TSC. Größer als Toy. ECA TSI Schutt. I 86 VXA 81 ATKÜV. Olof 9 VFZC PPTXY. Astas Oxif Hexal T8BW. Xal FTSPNLJ is Ayet. Xafisafsi. 8 is Pfund D-Pipe Symbol Iswos Yapto XDXXOO kleiner als TTJVDV Japo V81 ATWVÖ. I4 IAKÜV. S und SBFIDV und T. TORCRSBOÖCP 6AI kleiner als Abstei. RSBFJLF und ERKOS 8 Sekunden LXAXRTDRCSBR, VSXCPORV, ARCDXAT 6 RCÖ AXIPETUK O, JL, S, ROX 6I, ASTPY ist IS XATV 7. SIPOS TAI, 8 VFFIVBOY RI kleiner als ZQ 87, ASTS XAL ÖP Pipe Symbol I 7. USCBOSAF frei OCZÖ RJC PTCFJ IS und TOE CTSBO ÖKSOXÖK 67 zu 0 ECFVTÖ NJ? 0 Zirkomflex? ST8O, ECRA? DPTJVTÖ ECDXAIT CTSBWT Zirkomflex? N576 Zusätze und Nachweise? NIS. 327, Z. 19, 12 V. U, Vergleich Dente, Paradiso, Carite 7, V. 64, 66, en la divina bonte, cheder se sperne on jelivore, adendo en csfa villa si cedi spigale bella si interne. NS. 328, Z. 9. Kant, Kritik der Urteilskraft, Schelling, System des Transzendentalen Idealismus, sämtliche Werke, I. Abteilung, Band 3, Schiller, über die ästhetische Erziehung des Menschen. NS. 328, Z. 18. Schäftsbury, nach W. Windelband, Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhang mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften, zweite Auflage, Leipzig 1899, Band I, S. 272. Herbart, Analytische Beleuchtung des Naturrechts und der Moral, Göttingen 1836, sämtliche Werke, ed. Hartenstein, Band 8, S. 213 fr. N.S. 332, Z. 16. Biatons Gasmal, 206 E. N.S. 332, Z. 15. Biaton, A. A. O. Kap. 27, S. 209 C. E. Übersetzung nach Schleiermacher. N.S. 333, Z. 19 V. U. Nevalis. Größer als es ist wunderbar genug, dass nicht längst die Association von Wollust, Religion und Grausamkeit die Menschen aufmerksam auf ihre innige Verwandtschaft und ihre gemeinschaftliche Tendenz gemacht hat. Nevalis Schriften, herausgegeben von Ludwig Tick und Frau Schlegel, zweiter Teil, Wien 1820, S. 288. N.S. 333, Z. 18 V. U. Bachofen, Das Mutterrecht, Stuttgart 1861. S. 52, das Stoffliche, das tellurische Sein umschließt beides, Leben und Tod. Alle Personifikationen der CHTH-onistischen Erdkraft vereinigen in sich diese beiden Seiten, das Entstehen und das Vergehen, die beiden Endpunkte, zwischen welchen sich, um mit Plato zu reden, der Kreislauf aller Dinge bewegt. So ist Venus, die Herrin der stofflichen Zeugung, als Libitina die Göttin des Todes. So steht zu Delphi eine Bildsäule mit dem Zunamen Epidymbia, bei welcher man die Abgeschiedenen zu den toten Opfern heraufruft, Blü. Quest. Rom. 29. So heißt Priapus in jener römischen Sepulkralenschrift, die in der Nähe des Campanaschen Kolumbariums gefunden wurde, Mortis et Vitae Locus. So ist auch in den Gräbern nichts häufiger als priapische Darstellungen, Symbole der stofflichen Zeugung. Ja, es findet sich auch in Südetrurien ein Grab, an dessen Eingang, auf dem rechten Türpfosten, ein weibliches Sporium abgebildet ist. Der Kreislauf von Tod und Leben war auch ein Lieblingsthema der Reden Buddhas. Ihn hat aber auch der tiefste unter den voreleatischen Griechen, Anaximandros, gelehrt, bei Simplicius en Aristut. Physiker 24, 18, Ip von ÖVT, Jef sei kleiner als Hon soll kleiner als O5OE, Xal in JYP opaf site o tai wer und Xata peaf. 8 ISDV Jap Auta Uate V Xal 8x7JVRJCE6ja? Xata Forte Y Toype Wute ab von 4. NZU Teil 2, Kapitel N. 577 NS. 334, Z. 7. Giordano Bruno, Gli Eroici Furori, Dialogo Secundo 13, Oper DG. B. Nolan et Adolfo Wagner, Volumen 2, Leipzig 1830, p. 332, Totti Gli Amori, Se sono Eroici, e non sanpuri animali, Che chiamano naturali e cattivi alla generazione come strumenti della natura, in certo modo hanno per oggetto la divinità, attendono alla divina bellezza, l'acque prima si comunica all'animo e risplende in quelle, e da quelle poi, o per di meglio, per quelle poi si comunica agli corpi. NS. 334, Z. 10. Et. V. Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 187 Gramm, S. 699, spricht es nur der allgemeinen Meinung nach, es ist an der Zeit, den heranwachsenden Mädchen klarzumachen, dass ihr Beruf, wie er durch ihr Geschlecht vorgezeichnet ist, nur in der Stellung als Gattin und Mutter sich erfüllen lässt, dass er in nichts anderem besteht, als in dem Gebären und Erziehen von Kindern, dass die tüchtigste und am höchsten zu ehrende Frau diejenige ist, welche der Menschheit die größte Zahl besterzogener Kinder geschenkt hat, und dass eine sogenannte Berufsbildung der Mädchen nur einen traurigen Notbehelf für diejenigen bildet, welche das Unglück gehabt haben, ihren wahren Beruf zu verfehlen. NS. 334, Z. 8. Besonders im Judentum werden zum Teil noch heute unfruchtbare Frauen als zwecklos betrachtet, vergleiche Kapitel 13, S. 417. Aber auch nach deutschem Recht durfte der Mann wegen Unfruchtbarkeit seiner Frau geschieden zu werden verlangen. Jakob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Ausgabe, Leipzig 1899, S. 626. NS. 335, Z. 12. Das französische Zitat stammt aus dem Zyklus Sages de Paul Wellen, Choix de Possexis, Edition Augment der d'une Préteste François Copé, Paris 1902, p. 179. NS. 338, Z. 15. Vergleich Liebeslieder moderner Frauen, eine Sammlung von Paul Grabein, Berlin 1902, NS. 339, Z. 15. Porös und Binea als Eltern des Eros, nach der so tiefen Fabel des platonischen Gasmals, p. 203, b, d. Vergleich es. 340 und 397. NS. 340, Z. 8 V. U. Folgende. Zu der Wirkung des männlichen Geschlechtsteiles auf das weibliche Geschlecht vergleiche eine Erzählung Freuds, Breuer und Freud, Studien über Hysterie, Leipzig und Wien 1895, S. 113, vor allem aber die großartige Scene in Sullas Roman Germinal Quinzimepathie, Finn, p. 416, wo die Frauen das Zeugungsglied des gemordeten und nach dem Tode kastrierten Maigrat erblicken, NS. 341, Z. 6. Erst lange, nachdem ich diese Stelle niedergeschrieben hatte, wurde ich darauf aufmerksam, dass Fascinum, von dem Fascinare sich herleitet, im Lateinischen, Z. B. Horaz, Ebot. 8, 18, nichts anderes als das männliche Glied bedeutet. NW Eininger, Geschlechter und Charakter 10. Ort. 37 N578 Zusätze und Nachweise. NS. 342, Z. 9 F, Plato, Symposion. 202, d, e, t, o, d, v, a, v, e, t, r, j, 6, e, p, kleiner als q. Meta, pfund, ö, 9, v, t, j, r, o, prozent, et, r, und absto. Paragraphenzeichen, a, u, f, u, i. A, kleiner als, w, s, w, e, x, pets. Xi, y, kleiner als, p, et, ö, 8, a, u, 6, w, f, u, schreib von 6, loa, f, t, s, o, ö, xal, d, v, r, j, r, o, ö. 203, e, und z, a, kuppel, epto, kleiner als, r, k, t, o, t, t, x, o, o, t, s, l. I, o, b, a. TA5 XA A I A T A, I V G Q, R A T T V. NS.342, Z.14 F, der neueste Darsteller der platonischen Gedankenwelt ist in philosophischen Dingen Anhänger Mills, Theodor Gomparts, griechische Denker, eine Geschichte der antiken Philosophie, Band 2, Leipzig 1902, S. 201 folgende: In manchen Regionen scheint dieser vielfach hochverdiente Autor selbst gefühlt zu haben, wie ferne er einem Verständnis der inneren Denkmotive des Philosophen ist. Interessanter sind jene Stellen des Buches, wo der Verfasser Plato zu begreifen meint und beloben zu müssen glaubt. Vor dem Geiste der Modernität, welcher die höchsten Synthesen, deren er fähig war, im Lohn deines Spiele vollzogen hat, vermögen nur zwei Stellen des Staates vollste Gnade zu finden. Wir dürfen es Plato hoch anrechnen, dass er die hinkende Einseitigkeit des bloßen Sport- und Jagdliebhabers nicht stärker missbilligt als jene, die sich nur um die Pflege des Geistes und gar nicht um jene des Körpers kümmert. Nicht minder bezeichnend ist es, dass er auch bei der Auswahl der Herrscher neben den Charaktereigenschaften nach Möglichkeit die Wohlgestalt berücksichtigt wissen will. Hier ist der asketische Verfasser des Phaidon wieder ganz und gar Hellene geworden. S. 583. Dem Dialog über den Staatsmann wird wir als höchste Anerkennung diese, dass ein Hauch von Baconischem, modern induktivem Geiste ihn gestreift habe, S. 465. Gleichsam als das ruhmwürdigste im Phaidon erscheint die Antizipation der Associationsgesetze, S. 356, und allen Ernstes wird als eine wunderbare Äußerung Piatons eine Stelle des Sophisten, 247, der E. gepriesen, die als eine Vorwegnahme der modernen Energetik vielleicht aus purem Wohlwollen gegen den Denker missverstanden wird, der mit John Stuart Mill so gar keine Ähnlichkeit hatte, S. 455. Wie es unter solchen Umständen dem Timaeus ergeht, das kann man sich leicht ausmalen. Man sollte übrigens, und diese Bemerkung richtet sich nicht bloß gegen eine unzulängliche Darstellung Piatos, es durchaus unterlassen, einen Philosophen oder Künstler deswegen zu loben, weil die nur Wissenschaftler nach 1000 Jahren einen Gedanken von ihm zu begreifen anfangen. Goethe, Plato und Kant sind's zu größeren Dingen auf der Erde erschienen, als empirische Wissenschaft aus ihrer Erfahrung allein je einsehen oder begründen könnte. N.S. 342, Z. 13 V. U. O. Friedländer bemerkt in seinem Aufsatz eine für viele Vergleiche zu S. 115, Z. 10 V. U. S. 180 F. Sehr scharf, aber wahr, nichts kann den Frauen ferner gelegen sein, als der Kampf gegen die vorehrliche Unkeuschheit des Mannes Zirkumflex in Z.O. Teil 2, Kapitel U und 12 der 579 N. Was sie im Gegenteil von dem Letzteren verlangen, ist die subtilste Kenntnis aller Details des Geschlechtslebens und der Entschluss, diese theoretische Superiorität auch praktisch zur Geltung zu bringen. Die Jungfrau vertraut ihre unberührten Reize meist lieber den bewährten Händen des ausgekneipten Wüstlings an, der lange das Reifeexamen der Ars Amandi abgelegt hat, als den zitternden Fingern des erotischen Analphabeten, der das ABC der Liebe kaum zu stammeln vermag. NZU Teil 2, Kapitel 12 der NS. 344, Z. 6. Das Motto aus Kant habe ich irgendwo zitiert gefunden, kann mich aber nicht entsinnen, wo, noch war es mir möglich, in Kantens Schriften selbst es zu entdecken. In den Fragmenten aus dem Nachlassband 8, S. 330, Ed. Kirchmann, heißt es, wenn man bedenkt, dass Mann und Frau ein moralisches Ganze ausmachen, so muss man ihnen nicht einerlei Eigenschaften beilegen, sondern der einen solche Eigenschaften, die dem anderen fehlen, zäh, übrigens eine Ansicht, durch die leicht die Wahrheit umgekehrt erscheinen könnte, denn man hat alle Eigenschaften der Frau in sich, zumindest als Möglichkeiten, dagegen ist die Frau ärmer als der Mann, weil nur ein Teil desselben. Vergleich den Schluss dieses Kapitels. N.S. 345, Z. 17. Paul Julius Möbius, über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, 5. Auflage, Halle 1903. Über einige Unterschiede der Geschlechter, in, Stachyologie, weitere vermischte Aufsätze, Leipzig 1901, S. 125, 138. N.S. 352, Z. 22. Man übertreibt oft die Stärke des Verlangens nach dem Kinde bei der Frau. Ed. V. Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 1879, S. 693, bemerkt zum Teil mit Recht, der Instinkt nach dem Besitz von Kindern ist bei jungen Frauen und Mädchen keineswegs so allgemein und entschieden ausgeprägt, als man gemeinhin annimmt, und als die Mädchen selbst dies erheucheln, um dadurch die Männer anzuziehen. Erst in reiferen Jahren pflegen kinderlose Frauen ihren Zustand als schmerzliche Entbehrung im Vergleich zu ihren kinderbesitzenden Altersgenossinnen zu fühlen. Meist geschieht es mehr, um den Mann zufriedenzustellen, als um ihrer selbst willen, wenn junge Frauen sich Kinder wünschen, der Mutterinstinkt erwacht erst, wenn der hilfefordernde junge Weltbürger wirklich da ist. Man sieht übrigens, wie notwendig sowohl in dieser Frage als den ewig wiederholten Behauptungen der Gynäkologin gegenüber, für welche das Weib theoretisch immer nur eine Brutanstalt ist, die im 10. Kapitel durchgeführte Zweiteilung ist. N 37 N580 Zusätze und Nachweise. NS 355, Z. 12. NDAs Weib ist's, das ein Herz sucht, nicht Genuss. Das Weib ist keusch in seinem tiefsten Wesen, und was die Scham ist, weiß doch nur ein Weib. In Hameling, Achas war in Rom, ihr Gesang, Werke, Volksausgabe Hamburg, Band I, P. 58. NS. 357, Z. 16. Herbert Spencer, Die Prinzipien der Ethik, Band I, Stuttgart 1894, S. 341 F. NS. 357, Z. 6 V. U. Ellis, Mann und Weib, S. 288, äußert die interessante Vermutung, dass auch die Erscheinung der Mimikry mit der Suggestibilität in einem Zusammenhange stehe. Mit der Darstellung im Texte würde das vielleicht sich besser reimen als irgendeine andere Deutung jenes Phänomenes. NS. 359, Z. 5. Wolfram von Eschenbach, Parzival, übersetzt von Karl Banier, Leipzig, Universalbibliothek, Buch 4, Vers 698 Fr. NS. 359, Z. 9 V. U. Sehr vereinzelt ist unter den Psychiatern eine Stimme, wie die Konrad Triegers, Professors in Würzburg. Was ich erstrebe, ist die Autonomie der Psychiatrie und Psychologie. Sie sollen beide frei sein von einer Anatomie, die sie nichts angeht, von einer Chemie, die sie nichts angeht. Eine psychologische Erscheinung ist etwas ebenso Originales wie eine chemische und anatomische. Sie hat keine Stützen nötig, an die sie angelehnt werden müsste. Die Kastration in rechtlicher, sozialer und vitaler Hinsicht, jener 1900, S. 31. NS. 360, Z. 9. Pierre Janet, L'état mental des hystériques, Paris 1894, L'automatisme psychologique, Essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l'apostrophe activite sexuelle, 3. ed., Paris 1898. F. Raymond et Pierre Janet, Névroses et idées fixes, Paris 1898, Oscar Vogt, in den CS. 372, Z. 13 V. U. Schlittierten Aufsätzen, J. O.S. Boyer und Sick M. Freud, Studien über Hysterie, Leipzig und Wien 1895. N.S. 360, Z. 18. Sigmund Freud, zur Ätiologie der Hysterie, Wiener Klinische Rundschau, X.S. 379 folgende 1896, Nummer 22, 26. Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, Ibid. 12, 1898, Nummer 2, 7. Anis. 360, Z. 2 V. U. Fremdkörper nach Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 4. Anis. 361, Z. 4. Hegel denkt man vielleicht der vollendet den Frauengestalt Solas, der Françoise aus seinem gewaltigsten Romane Later, und ihres Verhaltens gegen den von ihr bis zum Schlüsse ganz unbewusst begehrten und stets zurückgewiesenen Buteau. N.S. 361, Z. 12. Unter den hysterischen Männern sind wohl viele sexuelle Zwischenformen. Eine Bemerkung Charcots weist daraufhin neue Vorlesungen über die Krankheiten des Nerven NZO Teil 2. Kapitel 12 der 581 ein Systems, insbesondere über Hysterie, übersetzt von Sigmund Freud, Leipzig und Wien 1886, S. 70, beim Manne sieht man nicht selten einen Hoden, besonders wenn er Sitz einer Lage- oder Entwicklungsanomalie ist, in eine hysterogene Zone einbezogen. C. Vergleich S. 74 über einen hysterischen Knaben von weibischer Erscheinung. Eine Stelle, die ich in demselben Buche gelesen zu haben mich bestimmt entsinne, aber später nicht mehr aufzufinden vermochte, gibt an, dass der Hode besonders dann eine hysterogene Zone darstelle, wenn er im Leistenkanal zurückgeblieben sei. Beim Weibe aber sind die hysterogenen Punkte auch lauter sexuell besonders stark hervorgehobene, der Ilial, Mama, Inguinalpunkt, die Ovarie, vergleiche Ziens Artikel Hysterie an Eulenburgs Real Enzyklopädie. Der Hode, welcher den Dissensus nicht vollzogen hat, ist eine Keimdrüse von stark weiblicher Sexualcharakteristik. Nachteil 1, Kap. 2. Er steht einem Ovarium nahe und kann auch dessen Eigenschaften übernehmen, also hysterogen werden, Ich habe einmal in einer Vorlesung einen Psychiater die Unrichtigkeit der Lehre von der Weiblichkeit der Hysterie an einem Knaben demonstrieren sehen, dessen Testikel ihrer besonderen Kleinheit wegen von Erbsengröße ihm selbst aufgefallen waren. Enoch Breke, zitiert bei Charcot, A.A.O.S. 78, kommen 20 hysterische Frauen auf einen hysterischen Mann. Nimmt übrigens hat auch der männlichste Mann, vielleicht gerade er am stärksten, die Möglichkeit des Weibes in sich. Hebel, Ibsen, Sola, die drei größten Kenner des Weibes im EG. Jahrhundert, sind extrem männliche Künstler, der letztere so sehr, dass seine Romane trotz ihrem oft so sexuellen Gehalte bei den Frauen auffallend wenig in Gunst stehen. Je mehr Mann einer ist, desto mehr vom Weibe hat er in sich überwunden, und es ist vielleicht der männlichste Mann insofern zugleich der weiblichste. Hiermit ist die Seite 108 aufgeworfene Frage wohl am richtigsten beantwortet. N.S. 361, Z. 10 VU, Pierre-Janet kommt meiner Auffassung von der passiven Übernahme der Anschauungsweise des Mannes einmal ziemlich nahe. N. Sex Roses et Idees Fixes, I. 475 F. On Avuge le Raval de Directeur Pemdant les Estances. A6T6U Entravai de Synthese, IA Organize des Erslutions, des Croyances, des Emotions, IA et le Sujet Eret Ache SA Personalize des Images et des Sensations. Bin plus IA 6 Schafout 6 Tus Systeme de Pens Pfund des Autour und Centre Special Key est des Avenir et Limits des SA Person. Le Sujet A Empörte Dansan Esprit et Dansan Servo une Synthese Nouvelle, Passablement Artificielle et Res Fragile, sur la quelle remotion a facilement exercé sa puissance de pfund sorg anisatreis, p. 477, le ph 6 nomenes consistens du jour dans une affirmation et une volonté se ad une direction impose aux gens qui ne peuvent pas en 582 Zusätze und Nachweise. En voulor, qui ne peuvent pas adapter, qui vivent d'une manière in acht offisante. N.S. 362, z. Erste, aboli, vergleicht die Beschreibung Janets, UNCAS aboli et de apostrophe it sexes fixes, en sex roses et ides fixes, volumen i, p. I folgende. N.S. 362, z. 19. Von der außerordentlichen Leichtgläubigkeit der Hysterikerinnen spricht Pierre Janet, laut Automatisme Psychologique, es sei de Psychologie experimentale sur les formes inférieures de l'apostrophe activit sex humain, 3. et. Paris 1899, p. 207 f. Ferner Pack. 210, ces perse NNS, en apparence spontanes et entreprenos, sonst de la plus strange d'orquelite quand on sait de quelle manière il faut les dire. De mime que ton peut change NR 6 fe par quelques mots adresses au dormeur, de mime on peut modifier les actes et toute la conduire d'un individu faible par un mood, une illusion. Un cine 16 ge auquel il opti aveuglement tant de skill résiste et avec fureur si on avait l'air de lui commander. Breke, Atret 6 Clinique et d'Apreutique de l'Hysterie, Paris 1859, p. 98. Tout les hystriques que j'ai obé service et ayant extrêmement impressionnables. Tout, des leur enfance, et ayant très crainte et fausse, elles avaient une peur extrême de très grandes, et quand il leur arriva de lettres, elles sexte faillent. Sanglotterend, fuyaient alle ose trouvaient mal. Vergleich im Texte weiter unten über die hysterische Konstitution, wie hier gegen der Eigensinn der Hysterischen alles eher denn einen Einwand bildet. Das geht hervor aus der glänzenden Bemerkung von Lips, Suggestion und Hypnose, S. 483, Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften zu München, 1897, Band 2. Blinder Eigensinn ist im Prinzip dasselbe wie blinder Gehorsam, es kann nicht verwundern, wenn beim Suggestiblen beides angetroffen wird. Der ein größte Grad der Suggestibilität bedingt die Willensautomatie. Denn hier wirkt ausschließlich oder übermächtig der im Befehl eingeschlossene Willensantrieb. Ein geringerer Grad der Suggestibilität dagegen kann neben der Willensautomatie das blinde Zuwiderhandeln gegen den Befehl erzeugen. N.S. 362, Z. 12, 8 V. U. Auch Freuds Deck-Erinnerungen, Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, 6, 1899, gehören hier. Es sind das die Reaktionen des Scheinich auf diejenigen Ereignisse, auf welche es anders antwortet als die eigentliche Natur. N.S. 362, Z. 2 V. U. F. Z. B. D. H. Gomparts, griechische Denke, Leipzig 1902, 2. 353, Erst unsere Zeit hat der vermeintlichen Einfachheit der Seele Tatsachen des doppelten Bewusstseins und verwandte Vorgänge gegenübergestellt. NS 363 Z 7. Vergleich auch IS 277 Z 1 folgende und die Anmerkung hierzu. NZU Teil 2, Kapitel 12 der 583 NS 363 Z 14 V U Anorexie, Mangel an Streben, hat man das zeitweilige Fehlen aller Emotivität, den völligen Indifferentismus der Hysterischen genannt. Dieser resultiert aus der Unterdrückung der weiblichen Triebe, indem eben die einzige Wertung hier aus dem Bewusstsein verdrängt ist, deren die Frauen fähig sind und die sonst ihr Handeln bestimmt. NS 363 Z 11 V U Obe den Schock Nervox vergleiche övre Kospläste J M Charcot Lecmse les maladies du système nerveux, Tom 3, Paris 1887, p. 453 folgender NS. 363, Z. 6 V. U. Größer als Gegenwille, Bräue und Freud, Studien über Hysterie, S. 2. NS. 363, Z. 3 V. U. Über die Abwehr, Freud, Neurologisches Zentralblatt, 15. Mai 1894, S. 364. NS. 364. Z. 8. Das schlimme Ich, Ausdruck einer Patientin Breuers, Breue und Freud, Studien über Hysterie, S. 36. NS. 364. Z. 18. Der Ausdruck Konversion, Konvertieren ist eingeführt worden von Freud, die Abwehr Neuropsychosen, Versuch einer psychologischen Theorie der akquirierten Hysterie, vieler Phobien und Zwangsvorstellungen und gewisser halluzinatorischer Psychosen, Neurologisches Zentralblatt, Band 13, 1. Juni 1894, S. 402 folgende Vergleich auch Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 73, 105, 127, 177 folgende, 190, 261. Er bedeutet, Umsetzung gewaltsamer unterdrückter psychischer Erregung in körperliche Dauersymptome. NS. 364. Z. 22. Vergleich P. J. Möbius, über den Begriff der Hysterie, Zentralblatt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie, 11, 66, 71, 1. 2. 1888. NS. 365. Z. 20. Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 6. NS. 366. Z. 1 V. U. Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 10, 203. NS. 366. Z. 14. Zur hysterischen Heteronomie vergleiche man in Z. B. Pierre J. A. N. E. T. Nevrosis et Idees Fixes. I. 458. D. Atteinte in der E-Folie des Scrupule, Miedemont Ciri Element Eila Estress Mecante, Situs Quelle Verest Mal. Je Luisa Tificilnen Esra et Eile Sen V. A. Contant. NS. 366. Z. 10 V. U. O. Bin Zwanger, Artikel Hypnotismus in Eulenburgs Real Enzyklopädie der gesamten Heilkunde, 3. Auflage, Band 11, S. 242. Hysterische Individuen geben die reichste Ausbeute an hypnotischen Erscheinungen. NS. 367. Z. 12 folgende, dass das Verhältnis zwischen Hypnotiseur und Medium ein sehr sexuelles ist, wird durch die merkwürdigen, besonders von Albert Moll, der Rapport in der Hypnose, Untersuchungen über den tierischen Magnetismus, Schriften für psychologische Forschung, Heft 3, 4, Leipzig 1892, studierten Tatsachen des Isolierrapportes bewiesen. Literatur bei Jan et, N5G4 Zusätze und Nachweise. En Nevrosis et Idees Fixes, Volumen I, Paris 1898, p. 424, vergleiche auch p. 425, Chile Sugena 6. Endomica et Respeti Nombre de Faedes Intervalles Elens. Il se reve il ire de l'hypnose dans un 6. Presque normal et ne conseverades an hypnotiseur aucune préoccupation particulière. Au contraire, si. Pour un motif quelconque. Les séances de somnambulisme sont à propos. Il est facile de remarquer que l'attitude de sujet vis-à-vis de l'hypnotiseur n'est pas de se modifier. De façon surtout apparente, le sujet, qui d'abord avait quelques craintes ou quelques pagnances pour le somnambulisme, recherche maintenant les sciences avec un dessein passionnant, en outre, surtout à un certain moment, il parle beaucoup de son hypnotiseur et s'en préoccupe d'une forme évidemment excessive. Also wirkt die Hypnose ganz wie der Coitus auf das Weib, es findet umso mehr Geschmack daran, je öfter sie wiederholt wird. Vergleich P. 427f. Über die Passion somnambulique, le mal à des. Se souviennent du bin streculeur à cause le somnambulisme pristent et il non plus qu'une se pense, chetre endormist nouveau. Quelques mal à des voudra ien sextre hypnotises par un hot qui, mais le plus souvent il non est pas ainsi. Chez le hypnotiseur, celui qui les a déjà endormis fréquemment, qu'ils s'exclament avec une impatience croissante. P. 447 über die Eifersucht der Medien. Beaucoup de magnétiseurs ont bien décrit la souffrance qu'éprouve une somnambule quand elle apprend que son directeur endort de la même manière une autre personne. Ferner P. 451, schlick, emmendne seul, les sam eingriffener sur le papier. Elle folte avec sternement quelle à son CSS script mon nom ou quelques recommandations que lui aife. Si elle la laisse regarder, une boule de verre, en évitant de lui résoudre, elle ne tarde pas à voir ma figure dans cette boule. Janet selbst bespricht die Frage, ob die hypnotischen Phänomene sexuelle seien, s. 456f, verneint sie aber aus ganz unstichhaltigen Gründen, z. b. Weil die Hypnotisierte oft vor dem Magnetiseur Angst habe, oder ihm mütterliche Gefühle entgegenbringe. Aber es ist klar, dass die Angst der Frauen vor dem Mann nur die Verschleierung eines erwartungsvollen Begehrens, und das mütterliche Verhältnis eben auch ein geschlechtliches ist. Moll selbst sagt es. 131. Eine gewisse Verwandtschaft der geschlechtlichen Liebe mit dem suggestiven Rapport kann übrigens für einzelne Fälle nicht geleugnet werden. Freud bei Breuer und Freud, Studien über Hysterie, s. 44. So macht sich jedes Mal schon während der Massage mein Einfluss geltend, sie wird ruhiger und klarer und findet auch ohne hypnotisches Befragen die Gründe ihrer jedesmaligen Verstimmung u. s. f. sowie die sexuellen Bande, welche eine Frau an einen Mann knüpfen, gelockert werden durch jede Schwäche, jede Lüge des Letzteren, so vermag auch der Einfluss einer Suggestion gebrochen zu werden, sobald der Wille des Sackes das sich als gegensätzlich NZU Teil 2, Kapitel 12 der 585 NZU dem herausgestellt hat, was speziell von ihm erwartet wurde. Einen solchen Fall teilt Freud mit, Breuer und Freud, Studien über Hysterie, s. 64f, die Mutter. Gelangte auf einem Gedankenwege, dem ich nicht nachgespürt habe, zum Schluss, dass wir beide, Dr. N. und ich, Schuld an der Erkrankung des Kindes trügen, weil wir ihr das schwere Leiden der Kleinen als leicht dargestellt, hob gewissermaßen durch einen Willensakt die Wirkung meiner Behandlung auf und verfiel alsbald wieder in dieselben Zustände, von denen ich sie befreit hatte. Das Verhältnis zwischen Medium und Hypnotiseur ist eben stets und unabänderlich, zumindest auf der Seite des Ersteren, ein sexuelles oder einem sexuellen ganz analog. N.S. 367, Z. 19. Breuer bei Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 6, 7. N.S. 368, Z. 7. Umwandlung des hysterischen Anfalls in Somnambulismus, Pierian et, Nevrosis et Idee Sexuelles Fixes. Volumen I, Paris 1898, p. 160f, N.S. 368, z. 17, 20. Es ist wohl überaus gewagt und sagt mir, als zu grob, selbst wenig zu, auch die etwaigen Heilerfolge der Ovariotomie hysterischer Erkrankung gegenüber, von denen so häufig berichtet wird, im Sinne meiner Theorie zu interpretieren. Dennoch fügen sich die zahlreichen bezüglichen Angaben, wenn auf sie nur Verlass ist, leicht in die Gesamtanschauung. Die Geschlechtlichkeit nämlich, welche der Imprägnation mit dem gegengeschlechtlichen Willen entgegensteht, wird durch jene Operation radikal aufgehoben oder ungemein vermindert, vergleiche Teil 1, Kap. 2, und so entfällt der Anlass zum Konflikte. N.S. 369, Z. 12 folgende, F. Raymond et Pierian et, N.S.V. Rosis et Idee Sexuelles Fixes, Volumen 2, Paris 1898, p. 313, größer als la malade ente el hôpital. Nouvelle émotion envoyant une femme qui tombe par terre, cette émotion boule faisait apostrophe s'exquilibre nerve aux, lui rend tout écoute la parole et transforme hemiplegique en paraplegique complete. Ces transformations, ces exquivalences sont bien connues dans la hysterie. Ce n'est pas une raison pour que nous ne déclarions pas qu'elles ont un autre avis très extonorm et probablement très instructif sur le mdcanisme du système nerveux au centre. NS. 370, Z. 10. Hiermit stimmen alle Angaben über den Charakter der Hysterischen gut überein. Z. B. Bemerkt Solier, Genese et Nature de Hystene, Paris 1897, Volumen I, p. 460, Els, Les Hystiques, Sentent instinctivement qu'elles besoin de entredio et gidius, gemendes, et c'est pour cette raison qu'elles attaquent de près sex renche et seox qui leur imposent, chez qui elles sentent une volonté très forte. Er zitiert die Äußerung einer seiner Patientinnen, zwei Foke Jesus en sus ordre. Jesus bin faires quand en 586 Zusätze und Nachweise. En me commande, mais je ne serais pas capable de faire les choses tout seul, et on comme va de commander et d'autres. NS. 370, Z. 10 V. U, man könnte vielleicht glauben, dass die Mutter das hysterische Weib sei, dies war eine Zeit lang meine Anschauung, da ich die Mutter für weniger sinnlich hielt und die Hysterie aus einem Konflikte zwischen dem bloß nach dem Kinde gehenden Wunsche des Einzelwesens und dem Widerstreben gegen das, diesen Zweck zu erreichen, erforderliche Mittel, also aus einem im Unbewussten erfolgenden Zusammenstoß von Individual- und Gattungswillen in einem einzigen Individuum mir zu erklären suchte. Nach Bricouet sind aber Prostituierte sehr häufig hysterisch. Es besteht hierin kein Unterschied zwischen Mutter und Dirne. Denn ebenso können Hysterikerinnen auch Mütter sein, die Leonie, an der Birjan et so viele Erfahrungen gesammelt hat, betrachtete ihn, der ihr Magnetiseur war, als ihren Sohn, Nevrosis et Idees Fixes, Volumen I, p. 447. Ich habe seither reichlich Gelegenheit gefunden, selbst wahrzunehmen, dass Mütter und Prostituierte unterschiedslos hysterisch sind. NS. 372, Z. 13 V. U. Paul Solier, Genese et Nature de Hysterie, Recherches Cliniques et Experimentales de Psychophysiologie, in Paris 1897, Volumen I, p. 211, L apostroph n 6 st si est bin plus n frequente cheli hystriques que l apostroph hyper ist h 6 si, et bas vid lion frigidit pfund est de apostroph 6 dat le plus habituel 2 est aussi un cons 6 quas n der ei apostroph n 6 st h 6 si des organes sexuels chel hysterique qui est bon de sein aller et gete de constate, c'est l'absence de sensation des mouvements du fetus pendant la grossesse. Quoique ceosis va facile et défend montre par la palpation, sph6 nomine percepten dan donna dan certains cas des craintes non justifiées sur la santé du fetus. Opus certaines femmes réclame une intervention en nuance d'énergie que manquelles ont enquêtes. Zum 10. Kapitel, S. 291. Würde das wohl stimmen, die Verleugnung der Sexualität muss auch eine Verleugnung des Kindes mit sich führen. Vergleich ferner bei Solia noch Volumen I. 458, chez Celestchi, les grandes hystinques, il y adelan est et chez genitale comme de tous les organes, et elles sont ordinairement complete en men frigides certaines hystinques prenant l'horreur des en rapports conjugaux qui leur sont absolument indifférents quand elles sont en sex stages égoïes, ou des agir appelés quand elles ne le sont pas tout à fait. NS. 372, Z. 9 V. U. Oscar Vogt. Normalpsychologische Einleitung in die Psychopathologie der Hysterie, Zeitschrift für Hypnotismus, Band 8, 1899, S. 215, ich gebe A. Einerseits die Suggestion, dass bei jeder Berührung des rechten Armes in ihm die Vorstellung einer roten Farbe auftauchen solle, und andererseits mache ich den rechten Arm anästhetisch. Berühre ich jetzt den Arm, so empfindet NZU Teil 2, Kapitel 12 der 587 nah. Nicht die Berührung trotz darauf eingestellter Aufmerksamkeit, aber bei jeder meiner nicht von A. empfundenen Berührungen tritt doch die Vorstellung der roten Farbe in A. auf. N Seite 375, Z. 10. Guy de Maupassant, Bellamy, Paris, S. 389 F. NS. 375, Z. 11, 15. Von einem solchen sehr lehrreichen Fall von Imprägnation durch gänzlich von außen gekommene Vorstellungen erzählt Freud bei Breuer und Freud, Studien über Hysterie, 1895, S. 242 F. Eine Dame fantasiert da in den Symbolen der Theosophen, in deren Gesellschaft sie eingetreten ist. Auf Freuds Frage, seit wann sie sich Vorwürfe mache und mit sich unzufrieden sei, antwortet sie, seitdem sie Mitglied des Vereines geworden sei und die von ihm herausgegebenen Schriften lese. Suggestibel sind Frauen wie Kinder eben auch durch Bücher. NS 375 Z 19 V U. Der Ausdruck Schutzheilige etc. stammt von Breuer, Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 204. Einiges Interessante in einem freilich tendenziös antireligiösen Schriftchen des Dr. Ruby, L. Hist. 6 Rie de Santese, Bibliothèque Diabolique, Paris, Elken, 1902, p. 11 f. 16 f. 20 f. 39 f. Gilles de la Tourette, Actrice 6 Clinique et de von Trapeutique de Hystène d'après l'enseignement de la Salpe 6 Trier, Paris 189 1, Volumen I, p. 223 bemerkt, en zwei ne pas de teux que sante ha sex rese fut atteinte de candergie historique, umil d'angine de poitrine de m and miniature, complexes qui sac compagne souvent de troubles hypersexisti et pfun si ques de la r6 jus primordiale. Tan, le ph de nomenes hystericis et de r6 farb von glaciens de sante ha sex rese, revue des questions scientifiques, volumen 14 et 15, Brüssel 1882. Charles Binet Sangle, Physiopsychologie des Religiöses, Archives de Anthropologie Criminelle, 17, 1902, p. 453, 477 5 mal 7, 545 607, 623. NS. 375, Z. 6 V. U. F. Oskar Vogt, die direkte psychologische Experimentalmethode an hypnotischen Bewusstseinszuständen, Zeitschrift für Hypnotismus, V. 1897, S. 7, 30, 180, 218 der Vergleich besonders ist. 195 folgende, die Erfahrung lehrt, dass die Exaktheit der Selbstbeobachtung noch durch Suggestionen gesteigert werden kann. S. 199, die Selbstbeobachtung kann gehoben werden, einmal durch spezialisierte Intensitätsverstärkungen oder Hemmungen und dann durch Einengung des Wachseins und damit der Aufmerksamkeit auf die am Experiment beteiligten Bewusstseinselemente. S. 218. Es kann sich im einzelnen Menschen hohe Suggestibilität mit der Fähigkeit einer kritischen Selbstbeobachtung verbinden, nämlich im Zustande des vom Hypnotiseur erzeugten partiellen systematischen Wachseins, zur Methodik der etiologischen Erforschung der Hysterie, Gebit 8. 1899, S. 65 folgende, besonders S. 70. zur Kritik der hypnogenetischen Erforschung der Hysterie, Gebit 342, 355. Freud als Vorgänger, Breuer und Freud, Studien über Hysterie, S. 133 folgende an 588 Zusätze und Nachweise, NS. 383, Z. 22. Die Bemerkung über Schopenhauer bedarf einer Erläuterung. Die Verwechslung von Trieb und Wille ist vielleicht der folgenschwerste Fehler des Schopenhauerschen Systems. So viel sie zur Popularisierung seiner Philosophie beigetragen hat, um ebenso viel hat sie die Tatsachen unzulässig vereinfacht. Aus ihr erklärt sich, wie Schopenhauer, für den das intelligible Wesen des Menschen mit Recht Wille ist, dasselbe überall in der belebten Natur und schließlich auch in der unbelebten als Bewegung wiederfinden kann. Dadurch aber kommt notwendig Konfusion in Schopenhauers System. Er ist am tiefsten Grunde dualistisch veranlagt, und hat eine monistische Metaphysik, er weiß, dass gerade das intelligible Wesen des Menschen Wille ist und muss doch durch eine unglückliche Psychologie, welche Willen und Intellekt in einer sehr verfehlten Weise sondert, und nur den letzteren allein dem Menschen zuteilt, diesen von Tier und Pflanze unterscheiden, er ist, was man auch sagen mag, zuletzt Optimist, als Bejahe einer anderen Seinsform, über die er nur aller positiven Bestimmungen sich enthält, also eines anderen Lebens. Und, so paradox dies dem heutigen Ohr klinge, nur sein Monismus gibt dem System die pessimistische Wertung, indem er den gleichen Willen hier wie dort sieht, ewiges und irdisches Leben nicht scheidet, und die einzige Unsterblichkeit danach nur die des Gattungswillens sein kann. So offenbart sich die Identifikation des höheren mit dem niederen Willensbegriff, welchen letzteren man stets als Trieb bezeichnen sollte, als das Verhängnis seiner ganzen Philosophie. Hätte er die kantische Moralphilosophie verstanden, so hätte er auch eingesehen, was der Unterschied zwischen Wille und Trieb ist: der Wille ist stets frei, und nur der Trieb unfrei. Es gibt gar keine Frage nach der Freiheit, sondern nur eine nach der Existenz des Willens. Alle Phänomene sind kausal bedingt, einen Willen kann darum die empirische Psychologie, die nur psychische Phänomene anerkennt, nicht brauchen und nicht zulassen. Denn aller Wille ist seinem Begriffe nach frei und von absoluter Spontanität. Kant sagt, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 77. Kirchmann, Die Idee der Freiheit müssen wir voraussetzen, wenn wir uns ein Wesen als vernünftig und mit Bewusstsein seiner Kausalität in Aushang der Handlungen, das ist mit einem Willen begabt uns denken wollen, und so finden wir, dass wir aus eben demselben Grunde jedem mit Vernunft und Willen begabten Wesen diese Eigenschaft, sich unter der Idee seiner Freiheit zum Handeln zu bestimmen, beilegen müssen. Und Freiheit des Willens gibt es, wie man sieht, auch für Kant gar nicht, der Wille kann gar nicht determiniert werden. Der Mensch, der will, wirklich will, will immer frei. Der Mensch hat aber freilich nicht nur einen Willen, sondern auch Triebe. Kant, Ibid. S. 78, dieses, das Moralische, sollen ist eigentlich ein Wollen, NZU Teil 2, Kapitel 12 der 589 in der AS unter der Bedingung für jedes vernünftige Wesen gilt, wenn die Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch wäre, für Wesen, die, wie wir, noch durch Sinnlichkeit, als Triebfedern anderer Art, affiziert werden, bei denen es nicht immer geschieht, was die Vernunft für sich allein tun würde, heißt jene Notwendigkeit der Handlung nur ein Sollen, und die subjektive Notwendigkeit wird von der objektiven unterschieden. Aller Wille ist Wille zum Wert, und aller Trieb Trieb nach der Lust. Es gibt keinen Willen zur Lust und auch keinen Willen zur Macht, sondern nur Gier und zehn Hunger nach der Herrschaft. Biaton hat dies im Gorgias wohl erkannt, er ist aber nicht verstanden worden. 466 der E, BT, UFAP, ÖIWXS, Lüdetho, Pücho Pasxet Ö, Dob Avu, Süvau und et Ui Fierxai, ECXSAIO Fux Potadov, wo CSP 58YGXS JO 68 FVJTCO ICVVS Zuxotai, kleiner als 5 größer als SSECO, EKSTV IQASIVROT AV Abzol Q 86 Pfund IQ Sixatov SLVET. Und das OSOXXQVAU, Abtwitz des Sokrates, noch oft wird es wohl verloren gehen, immer wieder werden all die seichten und verständnislosen Einwände gegen diese gewisseste Erkenntnis sich vernehmen lassen und die noch traurigeren Versuche, Sokrates wegen dieses Ausspruches gewissermaßen zu entschuldigen, so zum Beispiel T.H. Gomparts, griechische Denker, eine Geschichte der antiken Philosophie, Band 2, Leipzig 1902, S. 5 folgende Größe als unternommen werden. Umso öfter muss er denn wiederholt werden. Die Idee eines ganz freien Wesens ist die Idee Gottes. Die Idee eines aus Freiheit und Unfreiheit gemischten Wesens ist die Idee des Menschen. Soweit der Mensch frei ist, das heißt frei will, soweit ist er Gott. Und so ist die kantische Ethik im tiefsten Grunde mystisch und sagt nichts anderes als Fechners Glaubenssatz, in Gott ruht meine Seele, in Gott wirkt sie in sich aus. In sein Wollen ist mein Sollen. In die drei Motive und Gründe des Glaubens, Leipzig 1863. S. 256. S. 382. Z. 8. F. Vergleich A. P. Sinnet, die esoterische Lehre oder Geheimbuddhismus, zweite Auflage, Leipzig 1899. S. 153. 172. N. S. 385. Z. 7. V. U. Es ist eines der schönsten Worte Goethes, Maximen und Reflexionen, 3, die Idee ist ewig und einzig. Dass wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgetan. S. 386, Z. 14. Ich finde nur in der kleinen, aber interessanten Schrift Karl Jules, Die Frauen in der Philosophie, Hamburg 1896, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, Heft 246, S. 59, eine entfernt ähnlich lautende Bemerkung, das Weib ist intellektuell glücklicher, aber unphilosophischer nach dem alten Worte, dass die Philosophie aus dem Ringen und Zweifel der Seele geboren wird. Schopenhauers Mutter war eine Romanschriftstellerin und seine Schwester eine Blumenmalerin. N 590 Zusätze und Nachweise. NS. 387, Z. 3 V. U. Vergleich Targüt, Du Suicide Danzler Hysterie, Anal M6 Dico Psychologische QES, V. S6 Rie, Volumen 17, 1877, p. 346, La Hysterie Mens Dans La Morcom Element Dans Tut Le Circunstances de Savi, N.S. 389, Z. 19. La Sabie, Hellenbach, Die Vorurteile der Menschheit, Band 3, Die Vorurteile des gemeinen Verstandes, Wien 1880, S. 99. N.S. 392, Z. 2 V. U. S. 393, Z. 5. Wie innig Geschlechtlichkeit und Grenzaufhebung Hand in Hand gehen, darüber macht Bach offen. Das Mutterrecht, S. 23, eine Andeutung. Der dionysische Kult hat alle Fesseln gelöst, alle Unterschiede aufgehoben, und dadurch, dass er den Geist der Völker vorzugsweise auf die Materie und die Verschönerung des leiblichen Daseins richtete, das Leben selbst wieder zu den Gesetzen des Stoffes zurückgeführt. Dieser Fortschritt der Versinnlichung des Daseins fällt überall mit der Auflösung der politischen Organisation und dem Verfall des staatlichen Lebens zusammen. An der Stelle reicher Gliederung macht sich das Gesetz der Demokratie, der ununterschiedenen Masse, und jene Freiheit und Gleichheit geltend, welche das natürliche Leben vor dem Sivil geordneten auszeichnet und das der leiblich-stofflichen Seite der menschlichen Natur angehört. Die Alten sind sich über diese Verbindung völlig klar, heben sie in den entscheidendsten Aussprüchen hervor. Die dionysische Religion ist zu gleicher Zeit die Apotheose des aphroditischen Genusses und die der allgemeinen Brüderlichkeit, daher den dienenden Ständen besonders lieb und von Tyrannen, den Pisistratiden, Ptolemäern, Caesar im Interesse ihrer auf die demokratische Entwicklung gegründeten Herrschaft, vergleiche Kapitel XS 302, besonders begünstigt. Ausfluss einer wesentlich weiblichen Gesinnung, so nennt Bachofen A. A. O. Diese Erscheinungen, doch ist ihm keineswegs eine wirkliche Einsicht in die tieferen Gründe des Phänomens vergönnt gewesen, neben Aussprüchen wie diesem finden sich begeisterte Hymnen auf die keusche Natur des Weibes auch bei ihm. NS 394, Z. 1. Kleinalf, 3. Akt, Henrik Ibsens sämtliche Werke, herausgegeben von Brandes, Elias, Schindherr. Berlin, Band 9, S. 72. Naus. 394, Z. 10. Über die schwierige Frage des Verhältnisses des Atman zum Brahman vergleiche Paul Deussen, das System des Vedanta etc., Leipzig 1883, S. 50 F. N.S. 396, Z. 1. Milne Edwards, Introduction à la Zoologie Générale, Itepatie, Paris 1851, p. 157. Ebenso Rudolf Leuckart, Artikel Zeugung in Wagners Handwörterbuch der Physiologie, Band 4, Braunschweig 1853, s. 742 f. In physiologischer Beziehung erscheint diese Verteilung der weiblichen und männlichen Organe als eine Arbeitsteilung. NZU Teil 2. Kapitel 12 der 591 ein wenig Verständnis für das Verhältnis des Männlichen zum Weiblichen verraten Leuckarts abweisen die Worte, aao, man hört nicht selten die Behauptung, dass männliche und weibliche Individuen einer Tierform nach Ausstattung und Tätigkeiten nicht bloß unter sich verschieden, sondern entgegengesetzte seien. Eine solche Auffassung müssen wir jedoch auf das Entschiedenste zurückweisen. Die Lehre von dem Gegensatz der Geschlechter, die zunächst aus gewissen unklaren und mystischen Vorstellungen von der Begattung und Befruchtung hervorgegangen ist, stammt aus einer Zeit der naturhistorischen Forschung, in der man meinte, mit den Begriffen von Polarität, polaren Verhalten U. S. W. das Leben in allen seinen Erscheinungen erklären zu können. Männliche und weibliche Produkte, Organe, Individuen sollten sich je nach Verhalten wie J und, als ob die Natur mit Geschlecht und Geschlechtsstoffen hantierte wie ein Physiker mit Elektrizität und Leidener Flaschen. Eine unbefangene und vorurteilsfreie Naturbetrachtung zeigt uns zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen keinen anderen Gegensatz als überhaupt zwischen Organen und Organgruppen, die sich in ihren Leistungen gegenseitig unterstützen und ergänzen. Die physiologischen Motive einer solchen Arbeitsteilung sind im Allgemeinen nicht schwer zu bezeichnen. Es sind im Grunde dieselben, die eine jede Arbeitsteilung, auch auf dem Gebiete des praktischen Lebens, in unseren Augen rechtfertigen. Es sind die Vorteile, welche damit verbunden sind, vor allem Ersparnis an Kraft und Zeit für andere neue Leistungen. In den Dualismus des Geschlechtes sehen wir nichts anderes als eine mechanische Veranstaltung, aus der gewisse Vorteile hervorgehen. Diese Auffassung des Geschlechtsunterschiedes ist die am weitesten verbreitete. Daneben kommen noch die Anschauungen von K. W. Brooks, The Law of Heredity, A Study of the Course of Variation and the Origin of Living Organisms, Baltimore 1883, und August Weismann, Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung für die Selektionstheorie, jener 1886, in Betracht, welche die geschlechtliche Fortpflanzung als das Mittel ansehen, dessen sich die Natur bedient, um Variationen hervorzubringen, so Weismann, Aufsätze über Vererbung, jener 1892, s. 390. Schließlich noch die Auffassungen von Edouard van Beneden, Recherches sur la maturation de l'œuf, la fécondation et la division cellulaire, Gant 1883, p. 404 f., Victor Hansen, Physiologie der Zeugung, in Hermanns Handbuch der Physiologie, Band 6, 2, s. 236 f., Maupas, Leratia unissimum cariogamic chelicilies, Archives de Zoologie experimentale, Zweite Essexerie, Volumen 7, 1890, und Bütschli, über die ersten Entwicklungsvorgänge der Eizelle, Zellteilung und Konjugation der Infusorien, Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforsch, Gesellschaft, X, 1876, welche alle N592 Zusätze und Nachweise. Allerdings mehr auf das Wesen des Befruchtungsprozesses sich beziehen, in welchem diese Forscher nämlich die Absicht einer Verjüngung der Individuen erblicken, was Wilhelm Wundt, System der Philosophie, zweite Auflage, Leipzig 1897, S. 521 folgende, über geschlechtliche und ungeschlechtliche Zeugung sagt, geht über eine Rezeption der herrschenden naturwissenschaftlichen Anschauungen nicht hinaus. N.S. 396, Z. 16. Die diesbezügliche Widerlegung der Destendenzlehre bei Fechner, einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen, Leipzig 1873, S. 59 folgende N.S. 396, Z. 4 V. U. Es ist also in diesem Zusammenhange, wie man wohl sieht, die Feststellung der Passivität den Frau mehr als die Wiederholung einer alten Trivialität, als welche sie Z. B. Bayot. Scheer, Geschichte der deutschen Frauenwelt, II 4, 1879, S. 22, erscheint. N.S. 397, Z. 16 V. U.